ich nehme auch ab.
Ja.
Ich mir ein Gefühl der Sicherheit. Das ist ein bisschen wie die FFP2-Maske.
Ja, nee. Mach mal ruhig.
Ich mach die FFP2-Maske an.
Ja.
Herzlich willkommen bei Ein Sessel Bunt ist, dem Podcast der Neuland-Rebellen von Tom J. Wellbrock und
Gil Ofarin. Nein. Ja, jetzt habe ich fast vergessen, wie ich heiße, Roberto De La Puente.
Ja, Roberto De La Puente, auf jeden Fall hast du jetzt unser, ich hatte so ein geil, also ich dachte, jetzt machen wir mal so ein, ich leg da noch Musik drunter später, wir machen so ein richtiges, fetziges Intro und dann versaust du hier alles, ne?
Ja, aber ich wusste ja, um was es geht und jetzt habe ich kurzzeitig, ich habe mich so hineinversetzt in ihn und dann dachte ich kurzzeitig, ich wäre er gewesen.
Genau, wir versetzen uns gleich nochmal in ihn hinein. Wir werden natürlich einen Teufel tun und jetzt die ganze Zeit über Gil Ofarim, ne? Wie wird er ausgesprochen? Ich weiß es gar nicht.
Ofarim. Sein Vater war wohl ein bekannterer Sänger, ist aber vor meiner Zeit gewesen.
Ja. Genau, über den sprechen wir zwar, aber nicht unbedingt jetzt primär wegen ihm, sondern wegen der grundsätzlichen Problematik. Das also nur mal im Vorfeld, damit die Leute wissen, was auf sie zukommt. Vorab aber mal die Frage an dich. Hast du denn jetzt hier Schmuck aufgelegt heute? Trägst du irgendwas?
Nein, ich habe keinen Schmuck. Ich trage ja auch selten etwas.
Ja.
Ich möchte aber auch gleich vorab dazu sagen, mir ist heute Gil Ofarin nicht über den Weg gelaufen. Ich habe nichts zu ihm gesagt, nur falls das Gerücht aufkäme. Nein, ich glaube, er ist nicht mal in derselben Stadt. Ja, wobei es ist Buchmesse hier in Frankfurt, man weiß es nicht. Vielleicht ist er ja da. Er hat ja auch was geschrieben. Zufälligerweise passt das ja ganz gut.
Moment. Ja, ein Buch, ne?
Ja.
Aber das ist das nicht schon irgendwie ein Jahr her oder so?
Nee, ich hätte jetzt gemeint im Juli.
Ach so,
im Juli. Auf der Buchmesse kriegt man es noch los, vor allem wenn man so im Gerede, ich will ihm nichts unterstellen.
Nein, wir wollen ihm nichts unterstellen, auf keinen Fall. Ich habe auch nicht mit ihm gesprochen, ich habe auch keine Halskette um, ich habe aber in den letzten 2 Wochen gelernt, dass er seine wohl immer trägt und dass das eigentlich jeder wissen muss, selbst wenn man hinter ihm steht. Also, vielleicht ist der Mann bekannter, als wir dachten, oder vielleicht ist er auch unbekannter, als er dachte, aber sei dahingestellt.
Naja. Auch das ist, glaube ich, nicht die zentrale Frage.
Ja, die zentrale Frage ist eine ganz andere. Dann lass uns da mal kurz reingrätschen in das Ding. Das ist ja eigentlich schon fast wieder gelutscht, der Drops.
Wir sind immer zu spät.
Wir sind immer zu spät. Aber auf der anderen Seite finde ich das auch ganz gut, denn so schnell wie möglich etwas zu XY ungelöst sagen zu wollen, das ist ja unter anderem eines der Probleme, über die wir
wollte gerade sagen, sprechen. wenn ich gerade sage, wir sind immer zu spät, dann ist das ja schon fast ein Ausblick darauf, was das große Problem ist.
Ja.
Die anderen sind immer zu früh.
Ja, genau. Aber wir müssen jetzt, da kommen wir nicht drum rum, weil es vielleicht tatsächlich Hörer gibt, die total auf Ein Sessel Buntes stehen, aber tatsächlich diese ganze Geschichte um Gil Ofarim nicht mitbekommen haben. Und deswegen,
das sind sehr glückliche Gemüter.
Ja, wir müssen sie jetzt aber damit natürlich informieren, damit sie überhaupt dem weiteren Gespräch folgen können. Vielleicht kannst du mal ganz kurz zusammenfassen, was der junge Mann erlebt haben will, um es mal vorsichtig.
Ich kann es kurz zusammenfassen, ohne Anspruch, dass ich jetzt alles ganz genau mache und ich weiß auch kein Datum mehr und so weiter. Vor einigen Wochen, ich denke 2 bis 3, wollte dieser junge Mann in einem Leipziger Hotel einchecken, hat da wohl recht lange gewartet in der Schlange, so wurde kolportiert. Und als er dann dran war, hat man ihm gesagt, er soll seine David-Sternkette, die er weit baumelnd irgendwie tragen soll, die soll er wegtun, dann könne er einchecken, sonst nicht.
Ja, ganz kurz, das ist noch ganz wichtig für die Geschichte. Angeblich soll erst ein Gast, der hinter ihm stand, gesagt haben, er soll die Kette abnehmen. Das konnte der natürlich theoretisch gar nicht sehen, aber Gil hat es dann damit erklärt, dass jeder weiß, dass er seine Kette immer trägt und deswegen der Gast, der in der Schlange hinter ihm stand, das zwar nicht gesehen hat, aber natürlich wusste, weil er ja wusste, Gil, Kette und so, ziehe ich natürlich.
Ja, dieser Herr Ofarim hat dann, wie man es heute macht, nicht erst seinen Anwalt angerufen, sondern hat ein Instagram-Video gemacht und hat sich da ausgelassen, was ihm gerade widerfahren sei. So weiter Stand der Dinge. Das hat dazu geführt, dass noch am gleichen Abend der Mob der mit ihm sympathisierende Mob vor dem Leipziger Hotel Stellung bezogen hat.
Also die Leute, die mit seiner Meinung konform gehen, wolltest du sagen?
Ja, und die ihm natürlich sofort geglaubt haben alles. Ja,
genau.
es gab im Internet einen riesen Shitstorm gegen das Hotel. Man hat dem Hotel empfohlen, den Mitarbeiter oder die Mitarbeiter, die betroffen waren, zu kündigen. Arbeitsschutzrecht, sowas gibt's scheinbar jetzt gar nicht bei diesen Leuten, dass das nicht gar nicht so einfach ist erstmal. Und auf jeden Fall, auch das Hotel hat dann abends so ein bisschen eine Maßnahme gegen Antisemitismus gemacht, was dann auch wieder zu Kritik führte, weil die hätten wohl die Israel-Fahne irgendwie benutzt und Antisemitismus und Israel-Fahne geht ja nicht. Man muss da auch schon sehr in der Materie sein, um nicht in jedes Fettnäpfchen zu treten. Naja, auf jeden Fall, Politiker haben sich reingehängt, die Medien haben sich reingehängt, es ging um Antisemitismus. Es ist schlimm, was jüdischen Menschen, also Gil Oferim, wer es noch nicht gemerkt hat, ist also wahrscheinlich Jude, wusste ich vorher auch nicht, ist mir eigentlich auch wurscht.
Ja, soweit ich weiß, ist das nicht, aber er hat wohl irgendwie jüdische Wurzeln oder so.
Ah, so, siehst du, das ist soweit, so.
Aber auch das ist mit Vorsicht zu genießen, ich kann es natürlich nicht beschwören.
Ja, aber es interessiert mich ja auch gar nicht,
abgesehen davon. Naja, wir machen das ja jetzt hier nicht für uns, sondern für die Zuhörer, die vielleicht nicht im Bilde sind.
Selbstverständlich. Und dann war erstmal Ruhe. Man hat ihm empfohlen, er solle doch Anzeige erstatten. Das haben Politiker empfohlen, das haben Zeitungen empfohlen. Und am Tag darauf hat der Mitarbeiter, der das gesagt haben soll, Anzeige wegen Rufschädigung erstattet. Das war der Stand der Dinge bis zum Wochenende. Dann sind Videos aufgetaucht, der Überwachungskamera, und da ist zu sehen, dass dieser Oferim gar keine Kette trug. Er hat dann auch ein paar seltsame Sachen wohl im Interview gesagt, wie, naja, er könne sich gar nicht mehr so richtig erinnern, ob er die Kette getragen hat. Das habe ich gelesen. Später hat er sich dann doch wieder erinnert. Ja, und dann war ein zentraler Satz zu hören, und das ist die Schwierigkeit an der Geschichte. Er sagte...
Moment, vielleicht wartest du mit dem zentralen Satz noch einen kleinen Moment.
Gerne.
Ich würde doch ganz gern ergänzen oder relativieren, dass auf den Videoaufnahmen beziehungsweise den Fotos, die dann kursierten, zumindest die Kette nicht zu sehen war. Das ist ja nochmal ein wesentlicher Unterschied.
Habe ich das nicht gesagt?
Nee, du hast gesagt, dass er wohl keine getragen hätte. Und
okay, ja, okay, gut.
Es ist halt die Frage, ob er sie überm oder unterm Pullover oder T-Shirt getragen hat oder ob er oder ob einfach in einer Tour diese ganzen Scheißwinkel, in denen er gefilmt wurde, so ungünstig waren, dass man die Kette nicht sehen konnte. Man weiß es also nicht.
Er soll aber auch gesagt haben in dem Interview, ich weiß es nicht mehr genau, ich habe das gelesen irgendwo, dass er gesagt hatte, er kann sich gar nicht mehr erinnern, ob er die Kette unbedingt hatte.
Ja, er hat irgendwie wohl das ein oder andere dann auch so ein bisschen mal so, also ja gut, wie es halt gerade passte. Also interessant noch, bevor du gleich den entscheidenden Satz nochmal benennst, um den es geht und über den wir jetzt gleich auch primär sprechen wollen. Interessant fand ich noch, dass zumindest ich auf diesen Bildern von diesen Videokameras, aber das kann natürlich jetzt auch an den Ausschnitten liegen. Also ich konnte nur Mitarbeiterinnen sehen, offen gestanden.
Ja, richtig. Das ist auch aufgefallen. Das wurde auch noch erklärt, dass das auch nicht so ganz gepasst haben kann.
Ja. Also Herr W. muss sich dann wirklich ganz, Herr W. ist ja der Stein des Anstoßes gewesen. Der muss sich also so bewegt haben, dass er auch auf der Kamera oder vielleicht, ich weiß es nicht. Also einige Fragezeichen, aber lassen wir das. Wir wollen ja nicht spekulieren. Das ist ja jetzt schon seit 2 Wochen gemacht worden. Wir zeichnen auf am 20.10.2021 übrigens. Und der entscheidende Satz kommt jetzt von
Der entscheidende dir. Satz von ihm war, es ging ihm sowieso gar nicht um diesen Vorfall, sondern um etwas Generelles, um etwas viel Größeres, wie er es genannt hat.
Das ja, Thema ich meine sogar, er hätte, da kann ich mich auch wieder täuschen, aber ich meine, er hätte sogar gesagt, es sei gar nicht entscheidend, ob er die Kette getragen hätte oder nicht.
Ja, auch das soll er gesagt haben.
Sondern, richtig, dass es um etwas Größeres gehe.
Genau.
Und das ist natürlich zunächst mal vom Tathergang, sagen wir mal, zumindest gewöhnungsbedürftig. Denn wenn es nicht um diese Kette gegangen wäre, dann hätte ja auch der Vorfall eigentlich so gar nicht stattfinden können. Aber das ist jetzt vielleicht auch, das sind vielleicht Details, die ich hier überbewerte. Es geht also um etwas Größeres, ja. Und das Größere ist natürlich Antisemitismus. Und wir wollen jetzt auch nicht die ganze Zeit über Antisemitismus sprechen, aber ein paar Minuten müssen wir es dann doch tun, wenn wir uns an diesem Fall entlanghangeln wollen. Denn Antisemitismus ist ja das, was seiner Meinung nach über allem steht und was dementsprechend auch letztlich sein Verhalten gerechtfertigt hat, würde ich mal sagen. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich schräg.
Das ist schräg. Ich habe, das ist jetzt für mich nicht ganz neu. Ich habe in meinem persönlichen Umfeld einen ähnlichen Fall. Ich kann nicht dezidiert darüber sprechen. Das ist etwas, was hier nicht hergehört. Aber so ein bisschen kann ich's abzeichnen oder nachzeichnen. Da ging es um Rassismus, nicht Antisemitismus. Jemand hat behauptet, dass eine andere Person eben rassistische Sätze losgelassen hat in seine Richtung. Er ist Asiate. Und also es wurde anti-asiatisch, gibt sowas überhaupt, ich sag das jetzt einfach mal, gesprochen. Man hat dann so ein bisschen, ja, wir sind sowieso schuld, dass Corona gibt und so. Das hat er aber nicht gehört, sondern das kam nur vom Hörensagen zustande. Und am Ende, als man sich zusammengesetzt hat und darüber gesprochen hat, vermittelnderweise mit jemandem, kam raus, dass das wahrscheinlich so nicht war. Und auch diejenigen, die ihm das zugetragen haben, standen da auch nicht mehr dazu. Und er hat alles nur aufgrund von Hörensagen losgetreten. Aber die Reaktion war nicht Entschuldigung, sondern die Reaktion war, es geht ihm sowieso um was ganz Generelles.
Mhm.
Also das ist etwas, was sich abzeichnet, glaube ich, immer wieder momentan, dass man solche Vorfälle nimmt und dann generalisiert, eine Generaldebatte daraus machen möchte. Und das ist juristisch betrachtet, glaube ich, sehr schwierig.
Ja, zum einen das, ich sag mal so, man kann natürlich über einen Aufhänger eine Generaldebatte anstoßen. Das finde ich erstmal legitim, sofern dabei nicht andere zu Schaden kommen. Und in diesem speziellen Fall ist es ja nun so, dass dieser Herr W., nennen wir ihn dann also auch mal so, dass der ja Anzeige erstattet hat und es wohl auch ein, zwei Zeugen gab, die das die Version von Ofarim nicht bestätigen konnten. Und jetzt gibt es natürlich in so einer Situation immer zwei oder drei Möglichkeiten oder vier oder fünf, ich weiß es gar nicht, aber es gibt einmal die Möglichkeit, man glaubt dem, der die Anschuldigung ausspricht, einfach so. Aus Prinzip. So haben das ja viele gemacht. Mhm. Man glaubt stattdessen dem Beschuldigten aus Prinzip, der das Ganze leugnet. Oder man hält vielleicht mal die Fresse, bis man Näheres weiß.
Das wäre der demokratische Konsens.
Ja.
So macht man das üblicherweise.
Ja.
Man hält den Mund. Ich habe relativ früh dazu was geschrieben, aber eben auch in die Richtung, wie kann man eigentlich Partei ergreifen, wenn man nichts weiß, wenn man nur die eine Version kennt?
Ja.
Das halte ich für schwierig. Ja. Du sagst, man kann eine Generaldebatte daraus machen. Du hast recht. Aber ich glaube, das obliegt im Grunde auch nicht demjenigen, der Geschädigte in dieser Nummer sein soll. Sondern ich glaube, das wäre tatsächlich der Auftrag der Meinungsmacher und Medien, wenn man so will.
Hm.
Ja? Wenn ich heute Anzeige erstatte, dann würde ich auch denken, dass mich ein Anwalt so dahingehend berät, dass ich vielleicht auch mal die Fresse halte. Hm. Insofern muss man auch sagen, Herr Ofarim ist wahrscheinlich auch anwaltlich, also ich weiß nicht, vielleicht schon gut vertreten, aber vielleicht hört er auch nicht auf die Ratschläge seiner Anwälte.
Naja,
so ein Interview wie das ich glaube, das war ein Bild am Sonntag, gell, wenn ich mich nicht täusche.
Hm.
Als Anwalt hätte ich gesagt, halten Sie bitte Ihren Mund.
Ja. Ja gut, also ja, das verstehe ich auch nicht. Also ich meine, als er da irgendwie auf dem Kannstein saß und sein Video gemacht hat, das wird ja keine Ahnung, ob das jetzt geplant oder spontan war oder ob er es eben gemacht hat, weil es tatsächlich so passiert ist. Das muss ich ja auch, darf ich ja auch nicht ausschließen, auch wenn ich es inzwischen nicht mehr glaube, aber das ist meine persönliche Meinung.
Ja.
Jedenfalls in dem Moment hat er natürlich noch keinen anwaltlichen Rat gehabt. Wenn er nicht vollkommen ahnungslos ist, dann hätte er spätestens am nächsten Tag unverzüglich sich irgendwie mit einem Anwalt in Verbindung gesetzt. Und entweder hat er das nicht gemacht, das würde sein Verhalten erklären, oder er hat also wirklich eine ganz schlechte Wahl getroffen bei seiner Anwaltswahl. Weil ich sag mal so, nach so einem Fall mich dann, das war ja glaube ich auch noch ein Videoformat, das war ja dieses Viertel nach acht, dieses neue Bildformat von Julian Reichelt, über den sprechen wir nachher auch noch mal ein bisschen. Jedenfalls, wenn ich mich da drei von diesen Bildjournalisten stelle, das waren ja gleich drei, die ihn da befragt haben. Dann habe ich, glaube ich, den Schuss wirklich nicht gehört, weil dass das nur nach hinten losgehen kann, das sollte jemand, der auch eine gewisse Medienerfahrung hat, und wenn er so bekannt und berühmt ist, dann sollte er ja Medienerfahrung haben. Also da muss man jetzt kein Genie sein, um zu wissen, okay, also das geht definitiv nach hinten los. Insbesondere, weil zu dem Zeitpunkt ja auch seine Geschichte schon eine ganze Menge Löcher bekommen hat und er eigentlich nur verlieren konnte in diesem
Interview. Ja, wobei er ist Medienerfahrener, ist aber natürlich nicht bewandert im politischen Spektrum. Das ist das eine. Das andere, er ist ja angetreten mit einem vermeintlich guten Ziel. Also der Kampf gegen Antisemitismus oder zu zeigen, wie es Menschen geht, die unter Antisemitismus leiden müssen in dieser Gesellschaft. Das ist ein Riesenproblem. Wir diskutieren in dieser Gesellschaft ja ständig über Rassismus, Antisemitismus. Das kommt ja auch vor. Ich will das auch gar nicht leugnen. Das wird aber mit einer Emotionalität getan, die dieser Sache gar nicht dienlich ist. Und diese Emotionalität führt dazu, dass man auch per se immer denkt, man gehört zu den Guten, man will das Richtige, das Wahre. Das ist eine ganz gefährliche Gratwanderung für manche Leute, weil sie dann denken, sie könnten sich alles erlauben, weil sie ja hier den Kampf gegen die Bösen und die Schlechten, führen.
Ja, ich glaube, es ist sogar noch ein bisschen extremer. Man denkt nicht nur, man gehöre zu den Guten, sondern man wünscht es sich, weil das gibt keinen Ärger. Aber stattdessen dann vielleicht irgendetwas zu sagen, was nicht 100% dem vermeintlichen oder potenziellen Opfer entspricht, kann ja ganz schnell dazu führen, dass man dann selbst irgendwie in die Schusslinie gerät. Ich glaube wirklich, dass nicht in die Schusslinie zu geraten mittlerweile neben der übersteigerten Moral jetzt irgendwie zu den Guten zu gehören, dass das gar nicht zu unterschätzen ist.
Nein, das ist es nicht. Ich habe mich gerade auch geärgert. Das ist so, geht ein bisschen in die Richtung. Ich glaube, die heißt Natascha Kohnen, SPD-Frau aus Bayern, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Sagt er dir was? Nee. Da geht es eigentlich darum, dass eine Autorin jetzt die Frankfurter Buchmesse abgesagt hat. Eine dunkelhäutige Autorin. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich kannte sie vorher auch nicht. Ist auch bezeichnet. aber auf jeden Fall, sie hat es abgesagt, weil auf der Buchmesse sind auch einige rechte Verlage.
Und dass du sie nicht kannst, ist nicht bezeichnen, sondern höchstens ein Zeichen dafür, dass du ein Kulturbanause bist, würde ich mal sagen.
Ja, bezeichnet ist es im Grunde so, dass es meistens Leute sind, die einen Boykott machen, die man nicht kennt. Ja.
Zu dem Zeitpunkt jedenfalls.
Ja, zu dem Zeitpunkt eben.
Danach schon.
Genau. Also es gibt rechte Verlage oder was man für rechts hält, weiß ich nicht, kann ich nicht einordnen, die auf der Buchmesse stehen. Das ist jetzt auch keine Neuentwicklung, sowas gab es immer. Deswegen kommt sie nicht.
Die Linke hat das auch thematisiert. Und
ja, das mag sein.
Das ist aber ganz wichtig, weil das auch für meiner Meinung nach eine völlig verfehlte Grundhaltung spricht, die dann auch gesagt hat, also solche rechten Verlage, ich weiß nicht, um welchen es jetzt konkret gehen mag, wenn es jetzt irgendwie der Holocaust-Leugnungsverlag ist oder so, dann könnte ich es nachvollziehen, aber davon gehe ich mal nicht aus. Wenn es also ein rechter Verlag ist, wie auch immer geartet, dann hätten diese Verlage auf der Buchmesse nichts zu suchen. Nicht mal in irgendeiner Ecke versteckt, so sinngemäß.
Wenn du mich ausführen hättest lassen, wäre ich dahin gekommen.
Ja, das kann ich ja immer nicht so gut.
Ja, weiß ich. Ja. Also die Buchmesse und der Börsenverein, der da dahinter steckt, die haben sich beide dazu geäußert. Die haben ganz klar gesagt, ein Verlag, der innerhalb des Legitimen agiert, hat natürlich auf der Buchmesse einen Platz. Das hat nämlich mit Meinungsfreiheit zu tun und auch mit unserer demokratischen Grundhaltung.
Ja.
Ja? Meinungsaustausch. Sie bedauern, dass sie nicht kommt und so weiter, aber das ist so und das war auf der Buchmesse immer so und das wird auch so bleiben. Also das haben sie sinngemäß nicht geschrieben, dass es so bleiben wird, aber man hat es schon herausgelesen. Diese Natascha Kohnen, Sozi-Frau aus Bayern, war natürlich super angepisst deswegen, genauso wie die Linken, und hat natürlich wieder das Wort angeführt, dass ich nicht mehr hören kann. Ja? Man muss mehr Haltung zeigen. Haltung zeigen. Und darum geht's eigentlich bei diesen ganzen Debatten ständig. Man muss Haltung zeigen gegen Antisemitismus. Da ist es scheißegal, ob der Mann seine Kette getragen hat oder nicht. Haltung zeigen. Und damit habe ich ein Problem. Denn die Buchmesse ist auch keine Haltungsmesse, das ist das eine Thema. Aber ein Staatsanwalt oder auch die polizeiliche Arbeit, das ist keine Haltungsarbeit. Da geht's um Beweise und um ganz klare Regelungen, wie man das dann abwickelt, dass man unter Umständen so einen Vorfall juristisch bearbeiten kann. Hm. Haltung ist kein Kriterium dafür. Überhaupt nicht.
Nee, richtig, absolut richtig. Abgesehen davon, das ist ja eine ganz, ganz perfide Suggestion, die auch noch dahinter steckt. Denn letztlich suggeriert das Ganze ja, dass es eigentlich in Deutschland nichts Legitimes geben kann, das irgendwie rechts ist oder so. Und das ist ja schon völlig absurd. Ich meine, die CDU ist rechts. Ich meine, in den letzten Jahren und Jahrzehnten haben sich natürlich alle Parteien irgendwie politisch in der Mitte versammelt, weil das irgendwie so eine Kuschelzone ist, zumindest rhetorisch. Aber dass es natürlich rechte und linke Standpunkte, rechte und linke Parteien, rechte und linke Bewegungen gibt und dass man selbstverständlich nicht einfach pauschal sagen kann, ein rechter Verlag, was auch immer man dann unter rechts versteht. Wie gesagt, das wissen wir jetzt beide nicht, was das für ein Verlag ist. Aber für mein Empfinden ist es erstmal so, ein rechter Verlag hat genau das gleiche Recht, mit seinem Stand da zu stehen, wie zum Beispiel der Westend Verlag.
Definitiv.
Also
es ist, wobei der Westend Verlag gar nicht da ist auf der Buchmesse. Aber das ist eine andere Geschichte.
Okay.
Aber es sind nicht alle Verlage da, manche gehen auch nicht, in diesen Zeiten zumindest. Tatsächlich ist es ja, das sieht man ja schon daran, dass wir dieses Wort rechts ständig benutzen. Das Wort rechts ist ja per se erstmal, das hat ja erstmal nichts mit Nazis zu tun oder
ja, was. Ja, es ist vergiftet. Es ist total vergiftet.
Also die Rechten waren ja klassisch im Parlament seinerzeit, im neu gewählten Parlament oder neu aufgestellten Parlament der Französischen Revolution oder innerhalb der Französischen Revolution, das waren ja die Konservativen.
Ja.
Und die Linken waren halt die Progressiven. Wenn man jetzt heute immer sagt, ja, aber die Nazis, die waren noch rechts, das sagt man. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich würde die gar nicht so genau in dieses Spektrum einordnen können. Ja, Linke waren sie per se auch nicht. Das ist mir schon klar. Aber innerhalb dieses Komplexes Nationalsozialismus oder Faschismus, um es zu generalisieren, gab es natürlich schon recht viel mehr als einfach nur konservative Ansichten. Ja, die waren ja schon progressiv auch in einem gewissen Sinne. Ja, die wollten ja den neuen Menschentypus erschaffen, wie die Kommunisten auch. Ich sage jetzt nicht, dass sie links waren, aber das war schon eher so, also das ist schwer einzuordnen in diesem Kontext rechts-links.
Ja, es ist auch so, dass es meiner Meinung nach überhaupt gar keine vernünftige Definition mehr gibt. Also für mich ist immer noch die Definition, die Mausfeld seinerzeit gebracht hat, die ist für mich immer noch am besten. Sinngemäß, dass halt linke Menschen oder linke Politik strebt einen sozialen Ausgleich an, also soziale Gerechtigkeit und Rechte eben nicht. Das ist aber ja natürlich auch nur sehr, sehr knapp runtergebrochen auf eine Formel, mit der man irgendwie dann arbeiten kann. Aber das heißt im Umkehrschluss ja nicht automatisch, dass alles, was rechts ist oder eben konservativ, erhaltend, das wird ja auch häufig mit rechts in Verbindung gebracht. Und die CDU selbst oder die Unionsparteien selbst haben ja ganz lange auch für sich in Anspruch genommen, rechts zu sein. Ich meine, das muss man sich mal bewusst machen. Die SPD nimmt für sich nicht mehr in Anspruch, links zu sein, weil sie sich lieber in der Mitte tummelt. Und die Union ja genauso. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal aus einem CDU-Mund gehört habe, ich stehe politisch rechts. Das wird gar nicht mehr gemacht, weil der Begriff verbrannt ist.
Ja, ja, klar.
Und da kann man natürlich wahnsinnig in die Tiefe gehen und differenzieren, was ist denn nun eigentlich rechts und was ist links. Aber rechts zu sein, darauf zu reduzieren, und damit haben wir es ja mittlerweile zu tun seit einigen Jahren, rechts zu sein, darauf zu reduzieren, Nazi, Faschist, Rassist, Frauenfeind, das sind ja alles Rechte irgendwie. Also diese ganzen Attribute werden immer nur Rechten in die Schuhe geschoben. Dementsprechend ist ja auch Sarah Wagenknecht rechts, weil sie sich ja auch differenziert zum Beispiel zur Asylpolitik oder Einwanderungspolitik äußert. Kann sie ja nur rechts sein. Und diese Herleitung, oder was heißt Herleitung? Es ist ja eine schon infantile Vereinfachung des Begriffs rechts, ist natürlich sehr komfortabel, weil man im Prinzip alles, was einem irgendwie nicht passt, in die rechte Ecke schieben kann. Es ist aber gleichzeitig natürlich völlig unbedeutend und nichtssagend. Es drückt überhaupt nichts aus, außer halt, ja, jetzt kommt es wieder das Wort, eine bestimmte Haltung.
Ja, Ja, also ich habe mich im Zuge dieser Friedensdemos, die es ja gab vor vielen Jahren, oder gibt's jetzt schon seit 10 Jahren, ich weiß nicht, ob es sowas heute immer noch gibt, betreff Russland und Ukraine, du weißt ja, das gab's ja da, Ken Jebsen war da, glaube ich, auch relativ engagiert seinerzeit. Da wurde ganz oft in diesem Umfeld gesagt, sowas wie rechts und links gäbe es gar nicht mehr. Und da habe ich mich eigentlich schon gewehrt dagegen. Mhm. Ich muss aber heute zugeben, es fällt mir immer schwerer, muss ich sagen, diese Begriffe noch zu verwenden, weil es wirklich schwierig ist, das ganz klar einzuordnen. Also ganz klar lässt sich sowieso nie einordnen, aber es verschwindet mehr und mehr. Und mit den Worten selber kann man eigentlich heute nur noch wenig anfangen, muss ich ehrlich sagen, mit rechts und mit links.
Ja, wie gesagt, also da ist für mich diese Mausfeld.
Ja, aber wie du sagst, die ist auch sehr knapp und die kann auch nicht alles umfassen.
Nein, natürlich nicht. Ja. Natürlich nicht. Aber ich meine, man sieht natürlich jetzt auch in dieser ganzen Corona-Krise und insbesondere eben auch dem Verhalten zum Beispiel der Linkspartei, die ja teilweise noch hartleiniger unterwegs war als zum Beispiel FDP, AfD oder vielleicht auch die ein oder andere Partei oder zumindest die ein oder andere Persönlichkeit von anderen Parteien. Die Linke hat ja eine Haltung an den Tag gelegt innerhalb dieser Corona-Politik, die für mich nichts, aber auch gar nichts mit Linkssein zu tun hat. Also sie hat eigentlich das gemacht oder nicht gemacht, was sie hätte machen sollen, genau wie die Satiriker, die sich dann auf Querdenker eingeschossen haben und vermeintliche Corona-Leugner und Impfgegner und so weiter und das dann Satire genannt haben. Das war ja nichts anderes als die Hofberichterstattung grinsender Fratzen, die sich ganz im Sinne der Bundesregierung verhalten haben. Also Satiriker und Linkspartei stehen für mich seit Corona im Prinzip nicht mehr für linkes Denken.
Da würde ich dir widersprechen. Also nicht, weil ich es anders sehe als du. Ich sehe es genauso. Die Linkspartei hat da meiner Meinung nach auch einen guten Prozentteil bei dieser Wahl verloren. Das hat viele Gründe, aber die Corona-Geschichte ist bestimmt eines. Aber ist es denn nicht links und progressiv, wenn man sich hinstellt und sagt, Lebensschutz um jeden Preis? Das ist doch ein fortschrittliches Ziel in diesem Sinne. Wir sagen, dass die Maßnahmen, so wie sie waren, bringen nichts oder sie sind überzogen und nicht angemessen. All das kennen wir ja. Ich will das gar nicht so sehr bedienen. Das Thema haben wir viel zu oft gehabt. Ich bin sogar sehr dankbar, dass wir heute eigentlich nicht über Corona sprechen wollten. Jetzt tun wir es doch. So ein bisschen. Aber wenn man sich in dieser Logik bewegt wie die Linkspartei, dann sagen die, das ist sowas von links, was wir hier machen. Sowas von menschenschützend, wertschätzend, lebensbejahend. Also ich würde schon sagen, das ist links. Ja, ich würde sogar, es ist linker, als man sich wünschen möchte.
Ja, aber es ist dann genauso rechts, weil die rechte Seite, ja. Die rechte Seite argumentiert ja genauso.
Ja.
Also da ging es ja auch immer um den Schutz des Lebens und alles andere sei wurscht. Also von daher hast du schon recht. Also dann kann man links und rechts nicht mehr auseinanderhalten.
Das ist mein Punkt. Also für mich ist es eher so, dass ich würde nicht sagen, die sind jetzt sehr nach rechts gerutscht, sondern nee, ich weiß nicht, aber vielleicht ist auch immer links auch nicht richtig. Das spüre ich für mich, weißt? Mein Leben ist ja auch nicht so. Ich richte ja mein Leben nicht nach linken Werten aus. Also ich bin ja in vielen Dingen auch sehr konservativ. Ja? Also eine Mehrehe oder eine WG oder sowas, wo jeder mit jedem vögelt, ja, sowas kann ich mir nicht vorstellen. Ja? Bin ich vielleicht zu altbacken dazu. Ja. Ja? Also nämlich konservativ, aber hey, so bin ich.
Also was gut, es ist natürlich jetzt wieder meine Interpretation, aber was für mich links ist, ist insbesondere, wenn ich von linker Opposition spreche und eine solche ist ja die Linke, jetzt noch so gerade eben, linke Opposition bedeutet auf jeden Fall für mein Empfinden, ich gehe mit, wo ich Entscheidungen vernünftig empfinde, für vernünftig halte. Ich muss aber immer aufpassen, dass ich all das, was passiert, so kritisch wie möglich begleite, um im Zweifel die Reißleine zu ziehen und zu sagen, halt, bis hierher und nicht weiter. Und es hätte diverse Reißleinen zu ziehen gegeben in den letzten 18, 19 Monaten. Und wenn die Linke es vielleicht nicht im ersten halben Jahr getan hat, dann würde ich vielleicht sogar noch sagen, okay, kann man sich irgendwie mehr oder weniger noch reindenken. Aber ich sag mal, spätestens, und danach verlassen wir Corona auch wieder, schlage ich vor, wir wollten es ja eigentlich nicht.
Bitte.
Spätestens bei der Frage, wie kann man am besten Ungeimpfte diffamieren, ausgrenzen und unter Druck setzen und erpressen. Spätestens da erwarte ich von einer linken Partei, dass sie sagt, wir haben alles mitgemacht und zähneknirschend oder auch wohlwollend, was auch immer. Aber das hier, das geht zu weit. Und hier müssen wir einfach einen Schlussstrich ziehen. Und auch das ist nicht passiert.
Ja, das stimmt. Und ich sage jetzt noch ein Schlusswort, da brauchen wir gar nichts mehr dazu sagen. Mhm. Diejenige, die da am ehesten so geklungen hat wie eine Politikerin, die man sich für die Linke wünscht, war Alice Weidel. Und ja, das ist keine Linke. Und in dem Moment, das ist eine Konservative, eine Konservative, ja, wie sie im Buche steht. Aber das ist der Moment im Grunde schon gewesen oder immer wieder mal in der Krise, wo ich gewusst habe, okay, manches hätte ich gerne konservativer geregelt gehabt in dieser Krise und nicht mit diesem progressiven Anstrich, den man sich da verliehen hat. Und lass mal das Thema. Es ist zu komplex. Wir wollten ja eigentlich auch über was ganz anderes reden.
Ja, richtig. Wobei wir sind eigentlich da schon durchaus jetzt irgendwie zumindest wieder so ein bisschen rübergeschwenkt. Denn wenn du den Namen Alice Weidel auch nur aussprichst, dann hast du im Prinzip auch schon ein Problem. Denn wenn du sagst, du hast dich jetzt positiv in ihre Richtung positioniert und damit bist du auch schon wieder eigentlich auf der Anklagebank.
Das mag sein, jetzt kennen wir zwar uns ja lang genug, wir reden ja jetzt nur unter vier Augen, auch wenn wir unsere Augen nicht sehen. die zuhören, können natürlich jetzt dann Kommentare loslassen, das dürfen sie auch. Wir sind ja Freunde der Meinungsfreiheit. Dann bin ich halt auf der Anlagebank. Jetzt weiß ich kenne dich lang genug, um zu wissen, dass du kein Anleger bist. Ja? Und wenn du...
Ahnung.
Ja, und wenn du jetzt einer wärst, das wollte ich gerade sagen, dann wäre es mir auch scheißegal.
Ja.
Es gibt Dinge, die muss man sagen können und das sage ich einfach nur Punkt und egal, was es dann letztlich kostet.
Ich finde tatsächlich faszinierend, dass diese Geschichte um Gil Ofarim mehr oder weniger noch nicht mal vorbei ist, sondern immer noch im Netz wie wild diskutiert und verurteilt und in irgendwelche Ecken gestellt wird. Und dann kommt die Nachricht, dass Julian Reichelt von der Bild-Zeitung gefeuert wurde. Und das Ganze geht wieder von vorne los.
Ja, das ist richtig. Natürlich genieße ich die Causa Reichelt mit etwas Vorsicht. Ich finde, er hat sich in den letzten Wochen schon so geäußert, dass man sagen kann, endlich mal einer, der die Eier hat. Ja? Aber es ist natürlich, wir kennen den lang genug. Ich weiß auch, dass du den eigentlich nicht magst. Ja? Und natürlich genieße ich das schon mit Vorsicht. Du hast recht, es könnte dahinter, jetzt sind wir schon wieder ein bisschen bei Corona, es könnte natürlich auch damit zu tun haben, dass er unbequem geworden ist, auch inhaltlich unbequemer geworden ist in der letzten Zeit. Aber die Bild-Zeitung, das ist halt schon da betritt man schon Niederungen. Also was da im Hintergrund läuft, ich weiß es nicht. Also vielleicht steckt doch ein bisschen von dem, was erzählt wird, an Wahrheit drin. Aber das ist nur meine Meinung. Ich weiß es natürlich nicht.
Ja, also ich habe auf RT Deutsch heute Morgen einen relativ langen Artikel gelesen, rund um diese Problematik rum. Das Ganze wurde ja auch von der New York Times im Prinzip nochmal angefacht, weil Probleme hatte er ja, glaube ich, schon irgendwie vor einem halben oder dreiviertel Jahr oder
ja,
so.
Und ja.
Da hieß es ja dann, es passt schon und irgendwie, er kann so weitermachen, kriegt jetzt aber irgendwie noch eine Stellvertreterin an die Seite gestellt oder so, die dann irgendwie ein bisschen auf ihn aufpasst oder was weiß ich nicht. Aber da geht's wohl eben auch darum, dass dann eben irgendwelche Medienmogule dann eigentlich Teile von Springer eigentlich aufkaufen wollen und in den USA ist dann auch irgendeine Zeitung von irgendjemandem aufgekauft. Genau, also das nach dem Artikel jedenfalls dachte ich so, okay, also ich weiß, dass ich nichts weiß, denn bei dieser ganzen Geschichte spielen so viele Faktoren mit rein. Im Übrigen, auch wenn wir nicht über Corona sprechen wollen, man kann es nicht komplett ausblenden, weil es irgendwo natürlich immer Zusammenhänge gibt, die es geben könnte. Und bei Reichelt ist es eben tatsächlich so, dass ich mir sofort vorstellen kann, dass der sozusagen Sex gegen Druck sich abgeholt hat. Das will ich nicht behaupten, dass er das getan hat, aber also es jetzt kategorisch auszuschließen, wäre, glaube ich, mehr als naiv. Genauso gut kann ich mir vorstellen, dass im Hintergrund irgendwelche Medienverlagsgeschäfte und Verhandlungen irgendwie eine Rolle spielen, in der er dann auch irgendwie wiederum eine Rolle spielt, die wir sowieso gar nicht kennen, weil die wir wahrscheinlich auch niemals kennenlernen werden. Drittens kann ich mir auch vorstellen, dass es zumindest im Sinne derer ist, um es mal ganz defensiv zu formulieren, dass es zumindest im Sinne derer ist, die Verfechter der Corona-Politik sind, dass Reichelt jetzt nicht mehr diese Möglichkeiten und diese Reichweite haben wird, die er bis vor kurzem hatte und die er ja auch sehr, sehr deutlich genutzt hat. Was am Ende übrig bleibt, sind unterm Strich eine ganze Menge Hypothesen, die ich mir vorstellen kann und wahrscheinlich darüber hinaus noch etliche Aspekte, die ich überhaupt gar nicht kenne, die womöglich überhaupt kaum jemand kennt oder nur ein kleiner ausgewählter Kreis, der halt mit drin sitzt in dieser ganzen Geschichte. Und dementsprechend kann man natürlich jetzt rätseln, ist es Tor A, Tor B oder Tor C, aber auch da erleben wir ja wieder, dass häufig dann eben das Urteil bereits gefällt wurde.
Ja.
Und ich verstehe es ehrlich gesagt insofern nicht, als dass diese Gill-Geschichte, wie gesagt, die ist ja noch direkt vor unseren Augen. Und selbst dem Verblendetsten muss klar sein, dass die Geschichte zumindest nicht so einwandfrei stimmen kann, wie es noch vor zwei Wochen, als er da auf der Treppenstufe saß, hätte ich fast gesagt, seine Aufnahme gemacht hat. Und dass man dann, du hast vorhin von diesem anderen Fall gesprochen, wo du dann sagtest, da wäre vielleicht dann auch mal eine Entschuldigung fällig gewesen. Denn ich meine, sprechen wir noch mal ganz kurz, das wollte ich vorhin eigentlich schon machen, über den Hotelmitarbeiter, der auf jeden Fall jetzt schon mal ein Ding weg hat. Auf jeden Fall. Und sei es nur innerhalb des Hotels, wo ihn ja alle kennen. Und der, wenn er den großen Fehler macht, du hast das vorhin geschrieben unter meinem Text von heute, wenn er den großen Fehler macht, auch noch die Medien einzuschalten, dann kann man ihn als tot betrachten. Also übertragen und im schlimmsten Fall sogar.
Das glaube ich auch, was sein Dienstverhältnis betrifft. Ich denke, wenn er über die Medien geht und wenn er dort spricht, wenn er da schlecht beraten wird oder einfach auch dumm genug ist, das zu tun, dann wird er verheizt.
Geld bekommt, Geld
angeboten bekommt. Ja, gut, aber das kriegt er einmal und danach kriegt er nichts mehr. Das ist kein geregeltes Einkommen. Also wenn er das macht, dann wird ihn das wahrscheinlich dienstlich schon verfolgen und vielleicht auch noch längere Zeit. Wenn er sich da bedeckt hält und seinen Job macht und nichts anderes machen will, da nicht mit den Medien kokettieren will, dann glaube ich, wird das schon gehen. Das kann vielleicht sogar im Gegenzug sein, dass ihm das sogar eine gefestigtere Position in diesem Laden bringt. Weil wenn der Laden hinter ihm steht, seine Kollegen hinter ihm stehen, er benimmt sich dann auch adäquat dazu. Das kann nicht schädlich sein, im Gegenteil.
Naja gut, also zunächst mal hat ja das Hotel wohl gleich erstmal irgendwelche komischen symbolischen Aktionen gemacht.
Das ist richtig.
Das muss jetzt nicht bedeuten, dass es nicht hinter dem Hotelangestellten steht, kann es aber durchaus.
Man hat ihn, glaube ich, freigestellt, aber auch das kann man so interpretieren, das machen viele Dienstgeber bei solchen Dingen, auch zum Beispiel in Kindergärten, wenn da irgendein Vorfall ist und so. Man beurlaubt dann die oder man suspendiert die Leute, aber nicht, weil man sie bestrafen will, sondern um sie erstmal rauszunehmen.
Ja, aus Schutz. Also das ist dann sicherlich eine schützende Geste auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, wenn er natürlich jetzt dann wirklich vor Gericht zieht und darauf läuft es ja hinaus, besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass sein Name irgendwie medial bekannt wird. Also sagen wir mal so, ich habe kein gutes Gefühl für diesen Mann.
Nein, natürlich.
Ich glaube nicht, dass der da glimpflich rauskommt. Da müsste schon viel für ihn laufen, dass das klappt. Und ehrlich gesagt, ich wünsche ihm das, denn ich wünsche ihm das voraus. Ja, warum? Wann wünsche ich es ihm? Ja, wenn er wirklich unschuldig ist oder auch dann, wenn er tatsächlich sowas gesagt hat. Ich weiß es nicht. Also Auf der anderen Seite, ich kann mir nicht vorstellen, dass in so einer Hotellobby sowas tatsächlich gebracht wird. Ich meine, in so einem Hotel irgendwie jetzt auch dieser Größenordnung geht wahrscheinlich jeden Tag 30, 40 Nationalitäten durch die Lobby und checken ein und aus und so weiter. Sich da jetzt in irgendeiner Form rassistisch oder, was ja dann speziell bei der deutschen Historie, antisemitistisch zu äußern, was ja dann nochmal eine Stufe heftiger ist, da muss man eigentlich schon ziemlich dumm sein, um sowas wirklich zu bringen. Aber jetzt sind wir natürlich wieder im Bereich der Spekulation.
Das ist richtig, ja. Trotz allem, es ist ja dann schon passiert, der Mitarbeiter konnte ja da nichts mehr machen, da war er nicht mehr Herr der Lage. Wenn einer sowas online stellt, dann musst du reagieren. Wahrscheinlich hat er aus seiner Perspektive alles richtig gemacht, eine Anzeige zu erstatten. Definitiv. Rückblickend, anders hätte das wahrscheinlich nicht regeln können.
Ja, weiß ich nicht. Also wie gesagt, wenn dieser juristische Schritt, für den er sich dann entschieden hat, wenn der am Ende komplett nach hinten losgeht, weil auch die Medienmeute irgendwie hinter ihm her ist und dann irgendwann das Ganze mitkriegt und ihn dann in die Mangel nimmt, dann glaube ich nicht, dass es eine richtige Entscheidung gewesen ist.
Und naja, aber ich glaube, man muss es trennen. Also man muss dann schon die juristische Seite sehen, wenn es wirklich zu einer Verhandlung kommt. Hat er Beweise? Kann der andere darlegen, dass es wirklich so war und so weiter? Er kann durchaus vor Gericht gewinnen, hat natürlich dann trotzdem den Trouble mit den Medien. Aber ich glaube, den Trouble mit den Medien hätte er sowieso gehabt. Wenn er keine Anzeige erstattet hätte, dann hätte das vielleicht auch gewirkt wie ein Schuldeingeständnis.
Ja gut, also ich hätte mir zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie, ich wäre jetzt der Manager beziehungsweise Geschäftsführer des Hotels oder so, wäre wahrscheinlich meine spontane Reaktion gewesen, erstmal ein Gespräch mit ihm zu führen und ihn daraufhin abzuklopfen, wie glaubwürdig wirkt er erstmal nur auf mich. Das ist ja eine subjektive Geschichte. Ja. Und ich als Geschäftsführer, vielleicht arbeitet er auch schon länger im Hotel, ich kenne ihn vielleicht schon länger, kann ihn einschätzen, weiß, wie er sich in der Vergangenheit verhalten hat, was er womöglich für Fehlverhalten gezeigt oder womöglich sogar nicht gezeigt hat, wie er gegenüber internationalen Gästen agiert hat und so weiter. Das kann ich ja alles als Vertrauter im Sinne von jemand, der ihn innerhalb des Arbeitsverhältnisses schon lange kennt, kann ich mir ja da ein ganz gutes Bild machen. Und wenn ich dann innerhalb dieses Gespräches den Eindruck habe, der Mitarbeiter erzählt mir keinen Scheiß. Das ist natürlich justiziabel noch nicht verwertbar, aber für mich als Geschäftsführer komme ich zum Schluss, das ist für mich glaubwürdig, was der Mann sagt, und das deckt sich eigentlich mit dem Bild, das ich in den letzten Jahren, die er hier gearbeitet hat, von ihm gewonnen habe. Dann wäre natürlich, weiß nicht, ob das so geht, aber dann wäre natürlich vielleicht auch noch eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir gehen juristisch vor, aber als Hotel.
Ja, das mag schon gehen, natürlich, weil man ja auch rufschädigend gegenüber dem Hotel war. Aber ich will ja gar nicht, wir sind ja keine Anwaltsberater. Ne? Was mich an dieser Debattenkultur allerdings stört, um da nochmal darauf zurückzukommen, ist, es ist eine Opferhaltung dabei, die man immer wieder spürt beim Thema Rassismus, Antisemitismus, auch beim Thema Feminismus übrigens. Man ist immer Opfer. Die Frauen sind Opfer von den Männern. Die, rassistisch beleidigte oder sich beleidigt fühlende. Ich rede ja gar nicht von Fällen, wo es wirklich so ist, aber es ist ja auch nicht alles Rassismus, was passiert. Die sind auch Opfer von solchen, von Menschen, die unsensibel sind in dieser Beziehung. Der hat schwarz gesagt, weißt ja, solche Sachen meine ich jetzt. Oder das ist die Mohrenapotheke, Rassismus. Also es ist immer ein gewisses Maß an Opferhaltung dabei, und das nervt mich zunehmend, muss ich sagen. Ich bin schon bereit, über solche Themen zu sprechen, aber nicht mit Leuten, die sich ständig in jeder Lebenssituation als Opfer der Umstände sehen. Da muss ich sagen, da geht mir der Kamm hoch. Die sind mir zu anstrengend. Auf Augenhöhe diskutieren, das ist immer gut.
Diese Verurteilungsgeschichte Täter und Opfer, die findet sich auch auf einem Kommentar von T-Online wieder, den eine, weiß ich jetzt nicht, wie sie heißt, geschrieben hat, habe ich hier mal rausgesucht. Da schreibt sie: Plötzlich sind die Zweifel da. Hat es sich so zugetragen oder nicht? Die Beweislast liegt jetzt offensichtlich beim Geschädigten, Gil Ofarim. Vom Opfer zum Täter in 2 Wochen. So schnell kann es gehen. Ich weiß gar nicht, wo ich bei diesen 2 Sätzen anfangen soll. über den Schwachsinn nachzudenken, den ich hier gerade jetzt vorgelesen habe.
Also das Erste ist natürlich, plötzlich sind die Zweifel da. Das klingt wie ein Tagebucheintrag. Das ist das Allererste, was mir da übel aufstößt. Das Zweite ist, die Beweislast liegt plötzlich beim
Geschädigten.
Beim Geschädigten. Nein, das war nicht plötzlich. Das war auch vorher schon so.
Ja, das ist das eine. Und zum anderen unterstellt sie, und das ist das Problem, über das wir hier sprechen. Das ist sozusagen wirklich das größere Problem, über das wir hier sprechen. Sie unterstellt, dass er geschädigt ist, dass er beschädigt wurde, dass er beleidigt wurde, dass er antisemitisch behandelt wurde. Sie schließt komplett kategorisch, anders kann ich das nicht interpretieren, sie schließt komplett und kategorisch aus, dass seine Geschichte womöglich nicht stimmen könnte.
Das ist richtig.
Das ist Wahnsinn.
Das ist richtig, wobei man auch sagen muss, der Begriff Geschädigter würde, das ist ein juristischer Begriff. Also wenn er vor Gericht geht damit, dann ist er erstmal der Geschädigte, auch wenn das vielleicht am Ende gar nicht ist.
Ja gut, aber dann ist er auch in der Beweispflicht.
Das ist er sowieso. Also es ist nicht so, dass er plötzlich die Beweise bringen müsste, wie sie schreibt. Das ist Quatsch. Das hat er von Anfang an bringen müssen.
Ja.
Ja. Keiner ist nämlich verurteilt oder keiner ist schuldig, nur weil es Vorverurteilungen gibt. Das musst du ihm schon beweisen. Ja. Das ist ja das Riesenproblem, was wir auch in der Feminismusdebatte haben, dass es da immer heißt, wenn eine Frau, ich muss nicht gleich vergewaltigt sein, aber wenn sie halt natürlich von einem Mann ruppiger behandelt wurde, ja, oder wenn es Gewalt gab in irgendeiner Form, dann ist es schwierig, sagen Feministinnen ganz oft, weil die Frauen trauen sich dann nicht raus. Man müsste quasi eine Beweislastumkehr einführen und sagen, die Frauen sollten, dann werden die Frauen offensiver, die würden dann zur Polizei gehen, dann wird die Polizei erstmal sagen, wir glauben ihnen das jetzt alles. Und dann muss der andere, der Beschuldigte, muss dann beweisen, dass das gar nicht so war. Also es ist ein Rechtsverständnis, was ins Mittelalter zurückreicht.
Ja.
Dass man da wieder installieren möchte. Das habe ich auch seinerzeit, ich glaube auch zum Georg Ofer im Text, den ich vor 2 Wochen oder so geschrieben habe, habe ich das auch gesagt, das hat was Mittelalterliches.
Ja.
Das hat was von Inquisition. Also wenn du vom Inquisitor beschuldigt wurdest, dann war diese Beschuldigung schon ein Teil deiner Schuld.
Mhm.
Weil du wirst nicht von einem Inquisitor, der eher übrigens von Gott eingesetzt wurde, ja, du wirst nicht umsonst beschuldigt.
Ja.
Da ist eine höhere Macht dahin. Da geht's um was Größeres, hätte der Inquisitor gesagt.
Ja, ja, ich meine, ich kann natürlich auf der anderen Seite um es mal ein bisschen zu relativieren. Ich kann natürlich auf der anderen Seite verstehen, wenn zum Beispiel eine Frau, die von einem Mann irgendwie dumm angemacht wurde, an Arsch gefasst wurde oder was auch immer, dass die natürlich Probleme hat, insbesondere wenn es keine Zeugen gibt, das auch zu beweisen. Also das ist ein großes Problem auf jeden Fall, weil es steht im Zweifel Aussage gegen Aussage und sie kann ja nicht sagen irgendwie, untersuchst meine Hose auf Fingerabdrücke oder so, also vielleicht geht das irgendwann irgendwie, aber im Moment geht das ja nun mal nicht. Das heißt, es steht Aussage gegen Aussage und wenn sie dann natürlich vor Gericht verliert, weil sie einfach nichts beweisen kann, dann ist das natürlich hochgradig verletzend für sie und natürlich auch ein Signal für andere Frauen, die sagen, oder die sich denken, mir ist das zwar auch passiert, aber ich komme damit sowieso nicht durch. Das ist ein ganz, ganz heftiges Problem, ohne Frage. Das heißt
ist aber nicht. Aber das betrifft viele Bereiche. Das ist
ja, das stimmt. Also ja. Das betrifft viele. Man kann sagen, alles, wo es keine Zeugen gibt, eigentlich.
Ja klar, natürlich. Ja?
Auf der anderen Seite dann aber zu sagen, der Gil. Das stimmt sowieso, was er gesagt hat. Das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Das geht nicht.
Es ist halt auch keine angemessene Reaktion auf so einen Vorwurf. Eine angemessene Reaktion auf so einen Vorwurf wäre tatsächlich, wenn er jetzt zu mir gekommen wäre und hätte mir das erzählt, dann hätte ich ihm wahrscheinlich gesagt, okay, wenn es so war, wieso nicht mal Anzeige erstatten?
Ja.
Das wäre das Allererste. Ja.
Das und hat er dann, ja auch erst gemacht, nachdem der Mitarbeiter gesagt haben soll, dass er jetzt Anzeige erstattet, ne?
Richtig. Der andere war zuerst dran.
Also auch sehr, sehr, also schon merkwürdig.
Und natürlich würde ich dann auch die Gegenseite hören wollen. Das ist ja das Mindeste, dass man sich beide Seiten anhört.
Ja, und genau, da sind wir wieder beim Größeren. Die Gegenseite spielt nämlich in bestimmten Fällen einfach keine Rolle. Und zwar, wenn es bestimmte Beteiligte gibt.
Wenn es ins Weltbild passt. Also dann blendet man sowas ganz gerne aus.
Genau, und wenn es eben um politisch besonders korrekte Themen und genau. Fragestellungen geht. Also Antisemitismus steht natürlich ganz oben, Frauenfeindlichkeit, Sexismus steht relativ nah darunter, gemeinsam mit Rassismus. Und wenn das aber bedeutet, dass jeder, der etwas äußert, wie jetzt Ofarim, grundsätzlich immer die Wahrheit sagen muss und es überhaupt keine andere Möglichkeit gibt, dann ist das ja, das fällt mir gar nichts ein, was das wäre. Also das ist Mittelalter.
Ja, also es ist halt, man muss auch reden, weil man muss auch sagen, das hat ja auch was mit Rassismus. Also, weil in den Debatten war es ja auch so, dass man dann gehört hat, gleich danach, ja, das war natürlich in Leipzig. Ja, ist ja klar in
Sachsen. Ja,
das ist ja klar, die Sachsen, immer die Sachsen. Also dieser, genau, das hat schon eine rassistische Komponente. Alles, was in Sachsen stattfindet, also den Sachsen muss man grundsätzlich nicht glauben. Ja. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, der Mann war wahrscheinlich gar kein Sachse. Ich habe irgendwas gelesen, sei ein Iraner, keine Ahnung. Interessiert mich ja auch gar nicht
letztendlich. Das ist ja noch schlimmer, ein sächsischer Iraner.
Ja, aber grundsätzlich zu sagen, dass das in Sachsen passiert, ja, das wundert ja uns überhaupt nicht.
Ja.
Also blatter und dümmer geht's eigentlich kaum, weil man tut immer so, als sei man so weltoffen und so divers, aber gleichzeitig diesen kurzen Impuls, diesen kurzen Reflex folgt man dann schon und sagt, das sind die Sachsen, das sind die Schlechten. Die sind ja grundsätzlich schlecht.
Ja,
kauft nicht beim Sachsen und so.
Ja. Schlaft nicht in sächsischen Hotels, genau.
Ja, genau.
Zum Schluss schreibt die Autorin übrigens, das will ich auch nochmal kurz vorlesen, am Ende ist die Causa Ofarim ein Lehrbeispiel in Sachen Antisemitismus in Deutschland. Und das zeigt eines deutlich. Wir haben aus der Geschichte offenbar nichts gelernt. Meine Erwiderung dazu lese ich jetzt auch noch kurz vor. Ich habe dazu erwidert, meine Schlussfolgerung ist aber in diesem speziellen Fall eine andere. Wenn wir nur aufgrund einer Behauptung Menschen schuldig sprechen, ohne dafür Belege zu haben, wenn wir also vorverurteilen, ohne jeden Beweis, dann haben wir tatsächlich aus der Geschichte nichts gelernt.
Das ist richtig. Wobei ich tatsächlich sagen muss, ich habe mir diesen Text durchgelesen. Die Hörer müssen wissen, ich bin dazu gezwungen worden von Tom. Ich wollte das gar nicht lesen.
Aber, jetzt meinen oder ihren?
Ihren. Ja, deinen habe ich vorher schon gelesen, aber dann von dieser Person musste ich das ja auch noch lesen, weil du sagtest, liest es unbedingt zur Vorbereitung und
ach,
so.
Ach Quatsch, das habe ich gar nicht gesagt. Ja. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich zeig dich an.
Du. Mach die Kette weg, sonst rede ich mit dir nimmer.
Ich trage die Kette immer.
aber ich wollte nur sagen, ich habe bei diesem Text ohnehin so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass nicht unbedingt Absatz A mit Absatz B zusammenpassen muss und B mit C nicht und C mit D nicht. Also es wirkte für mich auf mich wie so eine bisschen lose zusammengeschriebene, wenig inspirierte, tagesaktuelle, ja, Dichtung, möchte ich fast schon sagen.
Ja, es könnte auch von einer unterbelichteten KI kommen oder so.
Das könnte natürlich sein, weil den letzten Absatz, den du jetzt auch gerade vorgelesen hast, ich muss sagen, die Schlussfolgerungen passen überhaupt nicht. Das ist so so ein bisschen nachts ist es kälter als draußen.
Ja,
kann also man sagen, geht, aber es gibt keinen Sinn.
Also warum das jetzt ein Lehrbeispiel in Sachen Antisemitismus in Deutschland ist, habe ich auch nicht ganz verstanden. Man könnte auch sagen, es ist ein Lehrbeispiel in Sachen Ausnutzung von Popularität in Deutschland oder Selbstdarstellung von Künstlern, die nicht so bekannt sind, wie sie vielleicht gerne wären in Deutschland oder was auch immer. Also hätte man alles Mögliche herleiten können. Warum jetzt ausgerechnet diese Geschichte ein Lehrbeispiel in Sachen Antisemitismus in Deutschland ist, ja, das weiß sie wahrscheinlich nicht. Oder wie gesagt, das ist halt eine unterbemittelte KI, die hier zugeschlagen hat.
Ja, es ist wahrscheinlich viel einfacher. Letztlich ist es so, T-Online muss Seiten füllen, die müssen Content schaffen und dann ist es scheißegal, was da drin steht.
Naja, und es muss eben auch im Zweifel dem Mainstream, also einer Mehrheitsmeinung entsprechen. Und die Mehrheitsmeinung ist natürlich ganz klar von Anfang an, von der ersten Minute an im Prinzip, der hat noch nicht mal die Aufnahme beendet, da hatte er schon die ersten Unterstützer an seiner Seite, so ungefähr. Und dementsprechend muss T-Online dann auch sowas rausholen. Na gut, okay. Also die Vorverurteilungsbereitschaft in der Gesellschaft finde ich ehrlich gesagt erschreckend und sie wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und Wokeness und Political Correctness und Cancel Culture tun da ihr Übriges.
Ja. Und Diskriminierungswahn, den wir erleben momentan.
Diskriminierungswahn.
Also es passt alles gut zusammen.
Schwarz-Weiß-Denken.
Was uns jetzt noch fehlt, ist halt einer, der laut schreit vorneweg. Ja, so wie damals. Also die Bevölkerung ist schon da. Jetzt braucht's noch einen, der vorne wegläuft.
Ja, also.
Vielleicht im Reiterhosen. War doch ganz schick.
Ja. Ja, gut. Wollen wir es dabei belassen? Wir hatten gesagt, eine halbe Stunde. Jetzt haben wir wieder fast eine Stunde. Also es ist, wir sind voll in time.
Ich bin schon wieder ein bisschen konsterniert, muss ich sagen. Ich habe, während du lange geredet hast, mal ganz kurz bei der Tagesschau-App geguckt. Also in Österreich führen sie jetzt tatsächlich heute oder in den nächsten Tagen die 3G-Regelung am Arbeitsplatz ein. Ja. Ich habe so ein bisschen gelernt, was in Österreich passiert. Das geht mit ein bisschen Verzug auch bei uns. Es wird also nicht mehr lange dauern.
Ja gut, aber wir sind ja eigentlich schon weiter. Wir sind ja schon bei 2G. Also.
Ja, ist richtig. Aber am Arbeitsplatz gibt es momentan ja noch gar nichts. Oder fast noch gar nichts.
Ja.
Was ein bisschen perfide ist, ach, weißt du was, das erzähle ich dir heute nicht mehr.
Da bin ich gewusst. Okay. Ich will noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, denn ich habe vor kurzem großspurig angekündigt, ich glaube, in der letzten Woche habe ich angekündigt, dass ich in der kommenden Woche, sprich in dieser Woche, die jetzt ja auch schon wieder abgelaufen ist, weil wir ja später publizieren, als wir aufgenommen haben, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus.
Das versteht kein Mensch, was du hier sagst.
Genau, deswegen fange ich auch nochmal von vorne an. Ich hatte also vor kurzem angekündigt, dass ich diese Woche mit Gunnar Kaiser über das Thema Transhumanismus sprechen werde.
Das stimmt.
Und da habe ich jetzt seitdem ganz gepflegt die Schnauze gehalten, was einen einfachen Grund hat. Gunnar hat mir einen Link mit seinem Kalender zugeschickt, in den ich mich doch bitte dann eintragen möge. Er würde diesen Termin dann auf jeden Fall wahrnehmen. Ja, und der erste freie Termin, den ich finden konnte, war am 8. November.
Das ist doch gut.
Der Mann ist viel beschäftigt und dementsprechend war er auch nicht in der Lage, mir irgendwelche Termine zu nennen. Das macht alles sein Kalender und dementsprechend habe ich mich eingetragen. Also, Gespräch mit Gunnar Kaiser wird zum Thema Transhumanismus wird am 8. November 2021 aufgezeichnet und dann, ich vermute mal, 1, 2, 3 Tage später auch publiziert.
Ich bin sehr beruhigt, dass es nur darum geht, dass du das jetzt weiter nach hinten verschieben musst. Ich dachte, es sei was viel Schlimmeres.
Nein.
Als du jetzt angefangen hast, ich dachte, du hast gesagt, du hast ja angefangen, ich wollte mit Gunnar Kaiser über Transhumanismus reden. Und dann dachte ich, dass du gleich sagen wirst, aber wir haben aus Versehen über Transsexualität gesprochen. Wir haben es gar nicht gemerkt.
Ja,
auch das wäre vielleicht ein interessantes.
Years and Years, da fällt mir Years and Years ein. Sehr schöne Serie, Miniserie.
Ja.
Gibt's in der ZDF-Mediathek umsonst.
Ach, tatsächlich in der ZDF-Mediathek?
Ja, bei Amazon muss man sie kaufen oder leihen oder eben einzelne Episoden. Und man kann sie in der ZDF-Mediathek aber gratis gucken. Und Years and Years, Tipp von Roberto für mich, kann ich nur wärmstens weiterempfehlen. Und noch eine letzte Sache, auch in eigener Sache.
Nein, ich wollte dazu noch eine ganz kleine Sache sagen.
Okay.
ZDF-Mediathek ist schön, wusste ich nicht, aber da ist es wahrscheinlich auf Deutsch. Du wirst es auf Deutsch gucken.
Ja.
Ich empfehle dringend, es auf Englisch mit Untertitel zu gucken, bei Amazon. Und damals, als ich es geguckt habe, konnte man einen Kanal abonnieren, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Der ist dann, glaube ich, 2 Wochen kostenlos. Da kriegt man diese 6 Folgen durchaus rum. Da ist es dann mit Untertitel gut zu.
Ja, stimmt. Die Möglichkeit gibt's nach wie vor auch immer noch. Ja,
okay.
Genau. Ja, und noch ein letzter Hinweis, auch in eigener Sache. Das haben wahrscheinlich noch nicht alle mitgekriegt. Wir haben bei uns auf der Seite, auf der Blogseite Neulandrebellen, haben wir eine neue Rubrik, beziehungsweise die ist nicht neu, aber wir haben sie neu gestaltet. Und die heißt Glossen und Kurzgeschichten. Und Hintergrund war, dass wir einerseits sowieso mehr oder weniger von der Kurzgeschichte herkommen, so würde ich es mal sagen. Das waren eigentlich so unsere ersten Gehversuche in schon ziemlich jungen Jahren. Das waren Kurzgeschichten, ist also so ein bisschen back to the roots. Und auf der anderen Seite wollten wir ein zusätzliches Angebot schaffen, um auch einfach mal auf andere Gedanken zu kommen und nicht ständig immer nur über Corona nachdenken zu müssen. Denn viele unserer politischen Texte drehen sich naturgemäß gezwungenermaßen ja auch um Corona. Wer also Lust hat, wir veröffentlichen in unregelmäßigen Abständen. Häufig wird es wohl auf den Freitag hinauslaufen. In Zukunft Kurzgeschichten von Roberto und von mir. Wir haben auch schon welche zugeschickt bekommen. Die passten diesmal nicht so ganz. Nichtsdestotrotz könnt ihr uns gerne welche schicken, aber wenn wir sie dann nicht nehmen, dann seid bitte nicht böse. Dann haben wir unsere Gründe und erklären das möglicherweise auch. Aber eben jetzt ja, neue
allem,
Kategorie,
wenn,
Kurzgeschichten
allem,
und Glossen.
Vor allem, wenn wir uns dann doch für eine Kurzgeschichte entscheiden sollten von jemandem, das kann dann schon sein, dass die mal 4 bis 8 Wochen bei uns liegt, bis wir die auch mal veröffentlichen.
Ja, das also, kann,
ja. Weil Kurzgeschichten bringen wir nicht so regelmäßig.
Genau. Kurzgeschichten sind ein Goodie obendrauf, aber die ersten beiden Geschichten, die wir jetzt publiziert haben, die kamen zumindest bei einem bestimmten Leserkreis gut bis teilweise sogar sehr gut an. Und offen gestanden fand ich deine auch sehr schön. Also ich habe jetzt beide gelesen, also die zweite kommt jetzt ja am Freitag.
Genau.
Und die zweite finde ich eigentlich noch ein bisschen besser als die erste. Aber sie haben mir beide gefallen und die Leser.
Mir deine auch übrigens.
Oh, dankeschön, dankeschön. Und genau, meine zweite ist auch schon in Arbeit, die ist auch schon fast fertig. Und ich habe sogar schon eine dritte angefangen, zumindest so ein paar Zeilen.
Ich habe noch ganz viele in der Schublade. Ich habe da mal eine Zeit lang geschrieben. Manche sind auch sehr depressiv, muss ich sagen, aber das spielt ja keine Rolle, auch das ist erlaubt. Noch in eigener Sache habe ich, das machen wir eigentlich beim Podcast nie, aber das sollten wir vielleicht
machen. Ja, es ist eine gute Idee eigentlich, ja.
Wir haben eigentlich Steady nach wie vor. Wer möchte, kann uns also unterstützen. Es gibt verschiedene Abo-Modelle. Wir sind auch ganz günstig zu haben. Natürlich ist das die billigste Variante der Neulandrebellen ist die, wenn man überhaupt nicht bezahlt, um so ein bisschen bei Barley zu bleiben.
Es ist so ein bisschen die billigste Kilowattstunde ist die, die man nicht verbraucht, ne?
Genau, richtig.
Marie
Antoinette, also, ja. Wer kann, der darf uns unterstützen und wer es nicht kann, ist auch völlig okay, wenn man es nicht tut.
Genau.
Wenn einer nicht viel hat, dann würde ich sogar darum bitten, dass er uns nicht unterstützt.
Bitte. Genau. Das zum einen, ja, bitte, Entschuldigung.
Genau. Und natürlich gibt's auch noch immer den ganz normalen Weg. Wir haben auch ein Konto, man darf uns was überweisen, man darf anfragen. PayPal gibt's auch. Also, wer kann und wer möchte und wer uns gut findet oder wer uns auch nur was überweisen will, damit wir endlich die Fresse halten, ganz egal. Wir nehmen aus vielen Gründen Geld und sagen vielen Dank dafür. Und
genau.
An diejenigen, die uns schon gegeben haben und das auch regelmäßig tun, sagen wir auch vielen Dank.
Genau, an der Stelle, vielleicht ist es auch, wenn es gewünscht wird, könnt ihr ja mal da draußen diskutieren, können wir auch durchaus in so einem kleinen Blog am Schluss den ein oder anderen Spender erwähnen, wenn der das gerne möchte, beziehungsweise wenn er vielleicht auch noch in den Verwendungszweck eine kleine Botschaft untergebracht hat und die ganz gerne nach außen getragen haben möchte. Das machen wir auch sehr gerne. Und wie Roberto schon sagte, Steady ist eine regelmäßige Unterstützung. Wer aber sagt, das kann ich nicht, will ich nicht oder ist schlecht zu planen. Ich möchte lieber, wenn ich mal Lust habe, was spenden über Überweisung oder PayPal. Das geht natürlich auch Einmalzahlung. Und wir bitten darum, wer es sich nicht leisten kann. Wir haben tatsächlich schon Mails bekommen, wo Leute ja regelrecht um Entschuldigung gebeten haben, dass sie es nicht können.
Willen, ja.
Bitte, bitte nicht. Wer es nicht kann, der möge es lassen und kann uns auch anders unterstützen, indem er uns liest und hört und vielleicht weiterverbreitet, wenn ihm was gefällt. Oder auch einfach als stiller Mitleser. Auch das ist völlig in Ordnung.
Das ist richtig. Wie gesagt, absehen möchte ich alle, oder bitte seht davon ab, dass ihr vielleicht so Sachen schreibt wie, wir überweisen euch 10 Euro, wenn ihr singt oder so, das machen wir nicht.
Nein, das machen wir.
Bei 10 Euro nicht zumindest.
Ich wollte gerade sagen, also bei 10 Euro nicht, aber grundsätzlich kann man uns zum Singen bringen. Aber jeder hat seinen Preis.
Ne? Das ist richtig. Ich habe übrigens Post bekommen von einer Frau Schäffler. Mhm. Elisabeth Schäffler, ich glaube, das war nicht mehr die Chefin von Continental oder sowas.
Sicher, ja.
Ja. Die hat mir geschrieben, dass ihr Mann im Krankenhausbett wie habe ich jetzt das gesagt? Sie hat ihren Mann im Krankenhausbett verloren. Deswegen soll ich jetzt 500.000 Euro bekommen. Ich behalte mir das nochmal vor, darauf zu antworten, weil es kann ja sein, dass sie ihren Mann im Krankenhausbett ja wieder findet. Vielleicht ist er ja bloß unter das Laken gerutscht.
Aber Moment, aber die habe ich auch bekommen, die Mail.
Hast du auch bekommen? Haben wir beide bekommen.
Hat die zweimal 500.000
Euro? Das waren unsere gemeinsame Mail vielleicht.
Ach so.
Ja, gut, ich hätte es auch geteilt mit dir, wenn du es gemerkt hättest.
Aber ganz ernsthaft, ich habe tatsächlich einen Anruf bekommen vor kurzem von einer Dame, die meine Kurzgeschichte Treppenkind gelesen hat. Und mit der habe ich dann eine halbe Stunde telefoniert über einen Traum, den sie gehabt hat. Den gebe ich jetzt hier nicht wieder, das ist eine sehr persönliche Angelegenheit. Okay. Wobei sie mir ausgesprochen sogar erlaubt hat, den wiederzugeben, das möchte ich aber nicht. Sie hat sich aber sehr über diese Geschichte gefreut und hatte dann an ihrem Traum wiederum eine Menge Freude teilweise aber auch nicht, aber hat sie jedenfalls sehr zum Nachdenken angeregt. Also das war für mich so ziemlich das schönste Kompliment, was mir jemand hätte machen können in der Situation. Das war auch noch ein Freitag, als sie angerufen hat. Also so bin ich dann ins Wochenende gegangen. Oh, schön, wirklich.
Ja, das ist schon schön.
Aber ja, also, abschließend, genau, abschließend sowieso nochmal, insbesondere unsere Stammkommentatoren, sowohl bei YouTube als auch bei den Neulandrebellen, die möchte ich hier wirklich nochmal explizit hervorheben und loben und meine Freude zum Ausdruck bringen über Diskussionen, die im Vergleich zu vielen anderen Blogs fast immer wertschätzend und sich gegenseitig befruchtend geführt werden, die sehr insgesamt wohlwollend und kultiviert sind. Ich genieße das sehr. Und wie gesagt, das gilt in erster Linie für die Stammkommentatoren von unserem Blog neulandrebellen.de, aber auch in zweiter Linie für die Kommentatoren auf YouTube. Da kommen nämlich mittlerweile auch nach und nach ein paar mehr dazu. Darüber freuen wir uns riesig und das wollte ich jetzt zum Abschluss auf jeden Fall nochmal loswerden. Ich glaube, es geht dir genauso.
Ja, da schließe ich mich an, das ist so.
Ja, genau. Ja, dann Hamas, ne? Hamas. Und genau, wegen der Sache, Minute 44, 22, glaube ich, Anzeige ist raus, was du da gesagt hast. Das ging gar nicht. Ja, das ist egal.
Das kriege ich ja dann mit.
Kriegst du dann schriftlich mitgeteilt und da kannst du auch gar nichts gegen unternehmen. Das gibt einen Shitstorm, Alter.
Jetzt nimm mal die Kette da weg, sonst rede
ich nicht mehr. Ich trage die immer.
Mach die weg.
Ich trage die immer.
Ach, komm, mach, ich lege auf.
Ja, auf Wiedersehen und tschüss.
Ach.